Nach einem kurzen Talk unter der Gartenlaube bei den Franziskanern in Nevels auf der Mariaburg mit Bruder Martin fragte ich mich, wie sieht denn konkret nach dem Postulat das Noviziat aus? Wir hatten schon eine Sendung zum Postulat und nun ist das heutige Thema das Noviziat. So bin ich im Gespräch mit Bruder Martin in Nevels und begrüße dich ganz herzlich bei Radio Gloria, Bruder Martin.
Guten Tag miteinander, liebe Zuhörer. Wir haben letztes Mal über die erste Ausbildungsstufe gesprochen, über das Postulat. Das Postulat ist das erste Jahr, jetzt im zweiten Jahr. Das fängt mit der Einkleidung an. Die Einkleidung war bei mir wieder am 8.9. zur Maria Geburt. Bei der Einkleidung bekommt man seinen Habit. Wer möchte oder muss, kriegt auch dort seinen Ordensnamen. Ich habe meinen weltlichen Namen behalten. Am Anfang ist es sehr speziell, den Habit anzuziehen. Das Schwierigste beim Franziskaner-Habit sind die Knoten, weil diese Knoten muss man jedes Mal wieder frisch machen, wenn man den Habit kriegt. Wie wenn man die Zingerlum in die Wäsche gibt, ohne die Knoten vorher zu lösen, kriegt man die nie mehr auf, weil die verfilzen. Und das ist ein echtes Problem, also muss man die jedes Mal wieder frisch machen. Mit der Zeit erlegt man, dass es eigentlich fast die gleichen Knoten sind, wie wenn man Rosenkränze macht. Und dann geht das relativ schnell, aber am Anfang ist das nicht ganz so einfach. Auch speziell ist es, sich dann mit dem Habit in der Welt draußen zu bewegen. Vorher ist man in Zivil. Wir Franziskaner, vor allem wir Schweizer Franziskaner, haben den Habit sehr viel an. Laut Statuten müssten wir ihn anhaben bei Liturgie, bei Gemeinschaftsanlässen und bei Anlässen, wo wir den Orden vertreten. Jetzt bei uns ist es eher Tradition, dass wir ihn praktisch immer anhaben, außer wenn wir in die Berge gehen oder uns selber gefährden würden, wenn wir ihn tragen. Selber gefährden heißt nicht, dass wir wegen dem Zeugnis den Habit nicht tragen, sondern den Habit ist je nachdem in den Bergen etwas gefährlich, weil ja, die Frauen, die Röcke tragen, wissen, man muss etwas aufpassen, dass man nicht drüber stolpert. Und darum ist er je nachdem halt nicht so praktisch. Viele Leute fragen auch immer, wie viele Habite haben wir? Jeder Bruder hat zwei zugute. Es gibt solche, die haben etwas mehr. Weniger geht nicht, weil ja, so ein Habit, man schwitzt etwas drin. Der fängt auch mit der Zeit an zu riechen. Und den Habit sauber zu kriegen, ja, bis... Man kann ihn normal in die Waschmaschine tun, bei 30 Grad Schongang. Es ist Wolle, Scheuerwolle, das Ganze. Was man nicht darf, ist ihn nachher in den Trockner tun. Das heißt, man sollte ihn relativ nass aufhängen. Wenn man das nicht macht, hat man dann eh Mühe, dass man die ganzen Falten wieder rauskriegt. Also das Gescheitste ist, da muss man gar nicht mehr viel bügeln nachher, ist auf den Habit nass an einen Kleiderbügel und dann trocknen lassen. Ja, aber dieses Trocknen lassen geht ja meistens 12 Stunden und länger. Daher ist es, darum haben wir zwei Habite. Und das geht sich im Normalfall aus. Im Moment habe ich drei. Ich habe meinen Einkleidungshabit habe ich noch, aber den ziehe ich nicht mehr an. Der ist sehr durchgerieben, das heißt, er ist sehr dünn. Und das heißt, die Gefahr ist, wenn ich ihn anziehe, dass ich ihn zerreiße. Das heißt, ich habe den gut weggepackt. Mein Ziel ist es dann, wenn er so lange überlebt und die Motten barmherzig sind, dass das dann der Habit sein wird, wo ich dann die letzte Reise antrete. Ich hatte den halt zu meiner Einkleidung, ich hatte den zu meiner Erstprofess und ich hatte den zu meiner Ewigprofess, hatte ich immer dieses Gewand an und darum denke ich, soll es mich weiter begleiten. Vielleicht gibt es auch noch irgendwann weiteren Anlass, und ich sage, der ist es wert, dass ich den Habit trage, mit dem ich all diese Feste gefeiert habe. Ich habe auch mal, wie ist es in der Öffentlichkeit, mit dem Habit rumzugehen? Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mal in Zürich am Bahnhof mit einem Punk diskutiert. Der Inhalt der Diskussion ist, wer von uns beiden ist die größere Provokation für unsere Gesellschaft hier am Zürcher Bahnhof? Und er ist am Schluss auf das Ergebnis gekommen, dass ich die größere Provokation bin für die Gesellschaft als er. Und das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Es ist in unserem Breitengrad halt nicht mehr übel, dass man Ordensleute im HPC formen, in der Schweiz, in Österreich ist es noch was anderes, da sieht man doch noch mehr. Ich habe in meinem Postulat, achtet man ja mehr auf solche Sachen. Ordensschwestern sieht man noch ab und zu im Ordensgewand, aber auf der Straße oder Ding sieht man ganz selten Ordensbrüder. Und mir ist aufgefallen, ich habe in meinem Postulat mehr buddhistische Mönche im Ordensgewand gesehen oder in der Kutte als katholische Ordensmänner. Und das habe ich gefunden, das kann ja nicht sein. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich den Habit wirklich anziehe, auch wenn ich privat unterwegs bin oder auf Reisen bin, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir sichtbar sind. Es geht nicht darum, dass ich jetzt konservativ bin oder so, aber ich finde, es ist immer eine Möglichkeit auch für Begegnungen. Man wird eigentlich relativ selten angesprochen, was schade ist. Wenn man angesprochen wird, ist es meistens von irgendwelchen Bettlern. Oder wer viel weniger Hemmung hat, jemanden so anzusprechen im Habit, das sind oft Leute aus dem südlichen Kulturraum. Das heißt Italiener, aber auch Spanier oder sehr viele aus Lateinamerika. Da kann es wirklich passieren bei Lateinamerikanern, dass die dich am Bahnhof ansprechen und einen Segen wollen. Und im Normalfall, eben, den Segen kann man niemandem verwehren. Ich finde, darum ist es wirklich wichtig, sichtbar zu sein. Dass man wirklich ein Zeuge Gottes sein kann und das ohne Worte. Und das ist das Ordensgewand wirklich eine Chance. Aber es kann auch passieren, halt, dass man Negatives hört, dass die Leute einem ihre negativen Erfahrungen der Kirche oder das, was sie meinen, ist ein Negativ. Die meisten Leute hören ja nur von negativen Sachen von der Kirche, aber selber haben sie es ja nie erlebt. Das ist manchmal unangenehm, aber ich sage, die schönen Begegnungen überwiegen und es wären viele Chancen und Gespräche, die ich erlebt habe, jetzt in meinem Ordensleben nicht zustande gekommen, wenn ich zivil unterwegs gewesen wäre. Zu unserem Ordensgewand, eben alle franziskanischen Gemeinschaften, vor allem der erste Orden, das heißt, wir Franziskaner, die Konventualen und die Kapuziner, haben ja einen weißen Strick mit drei Knoten. Und wenn man diesen weißen Strick mit drei Knoten sieht, auch wenn das ein Frauenhabit ist oder so, einfach ein weißer Strick mit drei Knoten ist, hat das immer was mit Franziskanern zu tun. Das ist wie unser Patentzeichen. Die drei Knoten stehen ja für Ehelosigkeit, Keuschheit, Armut und Gehorsam. Das sind unsere Orientierungspunkte, diese Knoten sollen uns daran erinnern. Dann der Rest vom Gewand ist jetzt bei uns Franziskaner in den meisten Regionen halt von dunkelbraun bis etwas hellbraun. Es ist halt braun. Ist schwerer zu definieren, als wenn man sagt, der Habit ist weiß oder er ist schwarz. Das heißt, ja, es hat auch damit zu tun, wie heißer es ist, desto heller werden die Habit. Das hat nicht nur damit zu tun, dass es weniger warm gibt, sondern wenn man in den südlichen Ländern unterwegs ist, der Stoff auch viel schneller hell wird. Diese Problematik haben wir hier in der Schweiz weniger. Aber das sind so Details. Es ist auch, wenn wir die Kapuze oben haben und die Arme ausbreiten, soll unser Habit auch an das Kreuz, das wir anziehen, erinnern. Das sind so die Symboliken, wo hinter dem Franziskaner-Habit drin sind. Eben nach dieser die Einkleidung hatte ich hier im Kloster Marienburg. Und dann ging die Reise kurz nach der Einkleidung eigentlich dann weiter nach Brixen ins damalige Noviziatshaus. Wenn man heute jetzt beim Franziskaner ins Noviziat ginge, ist das nicht ganz klar, wo das ist. Es gibt unterdessen eine neue Regel von Rom, dass immer 3 Novizen anfangen müssen in einem Noviziat. Das heißt, man schaut dann auf die verschiedenen Provinzen, wo und wie wir ein Noviziat zusammenkriegen. Das hat immer mehrere Faktoren. Was bringt der Novize heute für Fähigkeiten mit, sprachlich? Jetzt in den letzten Jahren waren 2 Novizen bei uns in Italien, die sich mit der italienischen Sprache schon was mitgebracht haben. Und die 2 letzten Novizen, oder der wir jetzt noch im Noviziat ist, die sind nach Irland gegangen. Weil heute ist oft halt Englisch einfacher für die Leute als Italienisch. Aber zu meiner Zeit war diese Regel noch nicht. Wir haben das Noviziat haben wir zu zweit begonnen. In Brixen bin ich sehr froh, dort ist mehrheitlich noch deutschsprachig. Ich habe zwar etwas Italienisch gelernt, aber Sprachen sind so nicht meine Stärke. Man lernt ein paar Fetzen, damit man überlebt, aber zu viel mehr ist es bei mir leider nicht gekommen, obwohl mein einter Magister mit Feuer und Flamme dabei war, mir probieren, Italienisch beizubringen. Ja, ich bewundere seinen Elan, der Erfolg war leider nicht so groß. Das Spezielle am Noviziat ist, dass man ein Jahr lang, oder sagen wir es, das ist bloß Minimum 10 Monate, ich weiß genau, wie es definiert ist, das ändert auch immer etwas, hat man keinen Urlaub oder Ferien, man bleibt eigentlich am Ort. Es geht darum, dass man die Radikalität der Gottesnachfolge wahrnehmen kann, dass man alles hinter sich lässt, seine Familie, sein Umfeld. Darum ist auch das Noviziat wichtig, dass das nicht zu Hause stattfindet. Das ist immer problematisch, wenn das Noviziat an dem Ort ist, wo jemand aufgewachsen ist. Es lässt sich manchmal nicht verhindern, aber es ist eher abzuraten. Es geht um ein Loslassen. Wie ich schon gesagt habe, für mich war die schwierige Zeit, war für mich das Postulat, diese Verantwortung abgeben, dieses Dacht loslassen. Für mich war das Noviziat eine sehr angenehme Zeit. Es ist immer, die Krisen hat jeder in der Ausbildung auf dem Gottesweg woanders in der Ordensausbildung. Aber eine Ausbildung ohne Krise ist nicht eine vollendete Ausbildung. Wie in jeder Beziehung gibt es Krisen und die Beziehung wächst an der Krise. Und Gott gestaltet die Krisen so, dass sie wenn man sie als Chance wahrnimmt, dass sie zu einem Reinigungsprozess führen, zu einer stärkeren Beziehung, dass man Gott und sich selber besser kennenlernt. In diesem Brixen, das war wirklich ein toller Ort. Ich weiß nicht, viele Leute werden es eventuell kennen. Es ist ein beliebtes Ferienort. In der Straße, wo wir gewohnt waren, es war eben unser Noviziatshaus, war fast ein Doppelkloster. Wir sind umgeben von den Klarissinnen. Das Kloster ist der Ursprung, das Franziskanerkloster ist die geistige Begleitung der Klarissinnen. Und das ist ein sehr altes Klarissenkloster. Es geht noch auf die Lebzeit von der heiligen Clara zurück. Das heißt, um die 800 Jahre rum. Es ist ein streng klausuriertes Klarissenkloster. Es ist wirklich spannend, mit diesen Schwestern Kontakt zu haben. Als Novize hat man Kontakt zu den Schwestern, halt auf sehr reduzierte Weise. Dadurch, dass er sich eine handwerkliche Grundausbildung hatte, habe ich auch immer wieder Instandhaltungsarbeiten im Kloster gemacht. Wenn halt was spontan und schnell geflickt werden musste, war ich oft drüben und habe viele Einblicke gekriegt, wo ich glaube, nicht jeder Novize hatte. Aber das kommt halt auch immer auf die Zusammensetzung, auf die Stärken und die Fähigkeiten der einzelnen Brüder drauf an. Und es ist wirklich, im Gespräch mit diesen Klarissinnen ist mir immer wieder diese Dimension der Brautschaft Gottes, dass man mit dem Heiligen Geist wirklich wie eine Ehe führt. Diese bräutliche Liebe, die ist, für Männer müssen das oft mehr entdecken als die Frauen in ihrer Berufung, denke ich. Diese Dimension des Ordenslebens. Gerade auf das nächste Gebäude waren dann die Kapuziner, das waren auch, gehören auch zur franziskanischen Familie. Dann auf der anderen Seite, so schräg gegenüber, waren dann die Tertiarschwestern. Das war eine Drittordensgemeinschaft, aber auch franziskanisch geprägt. Die hatten in Südtirol oder haben in Südtirol vor allem vieles gewirkt in der Mädchenausbildung, in der Förderung der Mädchen, aber haben auch Schulen und Spitäler heute noch, wo in ihrer Hand sind. Sie waren nicht sehr prägend für die Bildung und das Gesundheitswesen von Südtirol, vor allem nach dem Krieg. Es gibt dann auf der anderen Straßenseite noch italienische Schwestern gab es. Mit denen hatte ich weniger Kontakte. Die hatten dort einen Kinderhort. So wie ich das erkannt habe oder so wie mir erzählt wurde. Und dann etwas weiter vorne, auf der rechten Seite, kam dann das Priesterseminar. Und das war an einer Straße, das waren keine 200 Meter, diese Häuser alle. Das Priesterseminar, viele kennen es, das war der Ort, wo in Südtirol Papst Benedikt abgestiegen war. Am Anfang zu seiner Zeit, da hat es dann nicht mehr gemacht, weil es etwas kompliziert war, dort Ferien zu machen. Und dort hatte ich auch vor allem durch die enge Zusammenarbeit mit der Diözese immer wieder Begegnungen, auch mit ihren Theologiestudenten, Studentinnen, aber auch mit ihren Seminaristen. Das waren wirklich auch schöne Begegnungen. Für mich vor allem in der Zeit, als ich dann alleine war. Das Mitnovize ist nach einem Drittel der Ausbildung, hat er entschlossen, dass es nicht sein Weg ist. Und da war für mich wichtig, dass ich auch andere Leute hatte, die auf einem geistigen Weg waren, in meinem Alter waren. Es war auch außerhalb von Brixen gab es dann auch den Augustiner-Chorherrenstift Neustift. Und dort hatten sie auch zu der Zeit einen jungen Mann in der Ausbildung, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und manchmal bin ich auf dem Abend mit dem Fahrrad rausgefahren und wir haben noch was getrunken zusammen. Da war mein damaliger Ausbilder sehr großzügig. Wenn ich mich mit anderen Jungen, die auf dem geistigen Weg getroffen hat, er das zugelassen. Ich glaube auch gesehen hat, die Problematik halt, wenn man alleine in der Ausbildung ist. Das habe ich ja schon vor der Ding erwähnt. Es ist wichtig, dass man Magister hat, dass man Leute hat, wo vorausgehen. Aber es ist immer auch wichtig im geistigen Weg, dass man Leute hat, mit denen man den Weg gehen kann. Für mich war ja das vor allem mit Adorei Basel mit den Leuten, dass man mit Leuten zusammen auf dem Weg ist, zusammen neue Gotteserfahrungen macht. Und das ist auch in der Ordensausbildung der Vorteil, wenn man mehrere Novizen oder Postulanten oder Junioren ist. Es führt zwar zu Reibungen, aber man geht miteinander einen Weg und das prägt gleich viel wie ein guter Leiter, guter Magister. In der Ausbildung im Noviziat sind die Schwerpunkte jetzt in der theoretischen Ausbildung sind die Regel des Heiligen Franziskus. Die Regel gibt bei uns relativ wenig her. Die hat man in 20 Minuten durchgelesen. Das ist gegen die Benediktinerregel und andere Regeln ist das eine sehr kleine Regel. Ist halt, der Heilige Franziskus wollte am Anfang gar keine Regel. Der hat gefunden, das Evangelium reicht. Ja, juristisch war da die Kirche nicht ganz einverstanden. Darum hat er eine Regel geschrieben, aber wo sehr viele Elemente drin sind, von den Evangelien abgeschrieben. Es ist praktisch alles, was der Heilige Franziskus geschrieben hat, ist von der Bibel inspiriert. Oft in seine eigenen Worte übersetzt, wie der Sonnengesang, hat Anlehnungen an die Psalmen auf dem Aufbau und her. Das ist eigentlich sein berühmtestes Schriftstück, was auch Sprachwissenschaftler sehr interessant ist. Es ist, das wissen viele nicht, es ist das älteste auf italienisch überlieferte Schriftstück, was es gibt. Das ist das älteste Schriftzeugnis der italienischen Sprache, ist der Sonnengesang, wo auf Italienisch geschrieben wurde. Und in dieser Regel, das ist etwas, was ich mir, habe mir so eingeleuchtet, da hat es, Jesus schreibt ja schon, die Jünger sollen jedes Haus segnen, das sie betreten. Und das hat der Heilige Franziskus auch in diese Regel aufgenommen. Wir sollen jedes Haus, das wir segnen, eintreten, segnen. Und schon diesem kleinen Regelabschnitt merkt man, wie nachlässig man ist. Man nimmt sich das immer wieder vor, jedes Haus, das man betritt, zu segnen. Ende des Tages muss ich sagen, dass ich viele Häuser nachträglich segnen muss, die ich betreten habe. Es geht ja nicht nur um das Betreten der Häuser, sondern ein Haus ist immer ein Schutzraum. Und man soll immer, wenn man einem Mensch begegnet und diesen Schutzraum durchdringt, wenn man auf Begegnung mit ihm eingeht, ihn segnen, um diese Begegnung in Gottes Gegenwart zu stellen. Und ich merke schon diesem kleinen Regelding, eben unsere Regel ist klein, aber sie hat in sich schon so kleine Punkte, muss man sich immer wieder mal an den Ohren ziehen und schauen, dass man nicht nachlässig wird. Ein Riesenteil neben der Regel ist halt, wenn die Regel klein ist, kennt man ja dann die Statuten. Und das ist dann ein größeres Buch, wo man dann die ganzen Vorschriften, wie wählt man einen Provinzial oder einen General, die ganzen Ordensstrukturen, was ist, wenn das und das passiert. Und diese Statuten sind auch immer in einem Fluss, das heißt, wenn man sie mal durchgelesen hat, kann man darauf gehen, dass es in einem halben Jahr die nächsten Änderungen wieder gibt. Die muss ja immer an die Gegenwart der Zeit angepasst zu werden. Man ist irgendwo immer am Revidieren, sei es in den Statuten des Weltordens oder sei es in den Statuten auf kleinerer Ebene wie der Provinz oder der Kustodie. Die braucht ständige Überarbeitung. Es geht ja immer darum, die Welt ist in Bewegung und darum, Probleme, wo wir heute haben, hatte der heilige Franziskus in der Form noch nicht. Diese Digitalisierung der Welt oder die Altersvorsorge, alles diese Sachen waren früher anders geregelt. Und das muss man halt heute immer in die heutige Zeit übersetzen. Wie lebt man das Ordensleben auf Franziskus und Jesus ausgerichtet? Aber was verlangt auch der Staat oder die Verantwortung gegenüber den Mitbrüdern, diese ganzen Ebenen? Diskutiert man mit dem Magister und man liest alles durch. Gewisse Etappen liest man einfach und sagt, okay, ist so. Über gewisse Sachen diskutiert man. Gewisse Sachen gibt es immer mal Shows, dass man sagt, ja, da kann man drüber diskutieren und da kann es eine größere Diskussion geben. Und das kann auch wieder zu einer Änderung führen von den Regeln. Und dass diese Abläufe, auch wie man eine Änderung in den Statuten macht, das lernt man auch in der Ausbildung. Vor allem im Noviziat ist der Schwerpunkt drin.
Sei gelobt und schwunsen. geschmückt durch Blumen und Gesträuch. Höchster Raum, mächtiger und guter Herr, deins in der Lobpreis die Herrlichkeit und sei gelobt durch jene, die verzeihen und die ertragen Schwachheit, Leid und Qual. Von dir, du Höchster, werden sie gekrönt. Herr, sei gelobt durch unser Bruder Tod, dem kein Mensch lebend je entrinnen kann. Der zweite Tod tut uns kein Leid an.
Wir sind zurück in der Sendung mit Bruder Martin Barmettler aus dem Kloster Mariaburg in Nevels. Er erzählt über seine Noviziatszeit vom 8. September 2012 bis 8. September 2013, die er in Brixen absolviert hat. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen von Bruder Martin.
Liebe Zuhörer, willkommen zurück. Im ersten Teil der Erzählungen haben wir jetzt gesagt, wie es war, mit einem Habit unterwegs zu sein, wie die Ausbildung, was man so lernt im Noviziat. Jetzt im zweiten Bericht gehen wir etwas mehr auf Erlebnisse und Begegnungen ein, was ich so im Noviziat erlebt habe in Brixen, wie es ist, was in diesem Jahr passiert ist. Eine der besonderen lustigen Begegnungen war, in meinem Noviziat 2013 kam mir der unerwartete Rücktritt vom Papst Benedikt. Und das war wirklich speziell. Ich habe gerade die Papstbücher gelesen. Das war auch so meine private Lektüre. Die habe ich im ganzen Noviziat, habe ich diese drei Bücher gelesen, die Papst gemacht hat über Jesus von Nazareth. Und als ich das letzte Buch gelesen habe, kam mir das vor, das Schlusswort, wie eine Verabschiedung. Und wir haben am Morgen diskutiert, am Frühstückstisch haben wir diskutiert, ob ein Papst zurücktreten kann oder ob das auf Lebzeit ist. Und wir hatten gerade einen Kirchenrechtler bei uns und der hat gesagt, ja, theoretisch ging es. Habe dann aber auch auf diesen Papst im Spätmittelalter verwiesen, das war der letzte, dieser Einsiedler, wo zurückgetreten ist, das ist seitdem nicht mehr vorgekommen. Wir haben dann dieses Gespräch beendet, sind in den normalen Tagesablauf gegangen und Mittag habe ich dann abgewaschen und da kam in einer Aufregung mein Vizemagister in die Küche und hat gesagt, Martin, du bist prophetisch. Der Papst ist zurückgetreten. Und das war am selben Tag. Das war das wirklich das Spannende an diesem Erlebnis. Ich habe aus Neugier, wie ich dieses Buch fertig gelesen habe, eben dieses Schlusswort kam mir wie eine Verabschiedung vor. Da dachte ich, so krank ist er nicht und die Ratzinger sind eigentlich langlebig. Das kam mir vor, okay, ist das möglich? Wirklich keine 6-7 Stunden später ist er zurückgetreten und das hat in Südtirol sehr eine große Diskussion ausgelöst, weil der Papst Benedikt wirklich auch mit dem Südtirol verbunden war. Er hat vor allem vor Papst wurde viel Ferien gemacht, auch mit seinem Bruder und auch der Gänse Wein, sein Sekretär, die waren viel früher in Südtirol unterwegs und waren den Leuten bekannt, oft auch Begegnungen gehabt, nicht mehr als er Papst war, aber halt vorher. Und darum war das in Südtirol wirklich eine große Diskussion. Und dass das am selben Tag meine Frage und der Rücktritt zusammengefallen ist, das war wirklich speziell. Es war auch die ganzen Wahlen dann mitzuverfolgen. Es war wirklich spannend, wie wir als Papst Franziskus gewählt wurde. Wir hätten eigentlich Lobpreisabend gehabt, aber wir sind mit dieser Lobpreisgruppe alle im Refektorium gesessen und haben Fernsehen geschaut, um die Verkündigung des Papstes zu hören. Auch bei der Verkündigung nachher, die ganzen Glocken im Brixen und so, ist schon eindrücklich, wenn alle Leute, der neue Papst, kommen. Das ist wirklich, das in Südtirol zu erleben, war aller intensiver, als wenn ich das in der Schweiz miterlebt hätte oder so. Die Südtiroler sind emotionaler als die Schweizer, das muss man wirklich sagen. Es ist der Zugang, auch Österreicher sind vertrauensseliger als die Schweizer. In der Schweiz muss man immer sehr viel Arbeit leisten, bis jemand einem vertraut. In Österreich hat man als Ordensmann, oder aus meiner Perspektive betrachtet, hat man so einen Vertrauensvorschuss. Das heißt, die Leute erzählen man viel schneller über ihre seelischen Probleme, aber auch über ihre Gotteserfahrung, über ihre Freuden. In der Schweiz ist es immer etwas schwieriger, über Gott und geistige Beziehung zu reden, als es in Österreich oder Südtirol der Fall ist, auch bei kirchlichen Leuten. Und das war dann auch, damals wusste man ja nicht, da war man unsicher, ob man es richtig verstanden, dass er Franziskus heißt, der Papst. Weil viele, die sich erinnern mögen, der verkündet hat, war ja etwas schwer zu verstehen. Und der Sprache war ich auch nicht mächtig. Und da hat man erst, als dann der Reporter das bestätigt hat, was man da stückweise vernommen hat. Ja, und da war wirklich, als der Papst auf diese Verkündigung war am Fernsehen, haben wir dann doch noch nachher gesagt, jetzt machen wir jetzt gerade recht Lobpreis und haben noch bis Mitternacht Lobpreis gemacht bei uns im Kloster mit der charismatischen Gruppe von Brixen. Eine weitere Auswirkung war, ich hatte dann kurz darauf wirklich auch sogar dann die Chance, ja, Franziskus von weiter zu sehen, weil der Benedikt hat noch eingeladen, das war ja, als ich im Noviziat war, war gerade das Jahr der Berufungen. Und da hat Benedikt noch alle Novizen und Seminaristen nach Rom eingeladen. Und Papst Franziskus durfte dann da diese Einladung wahrnehmen. Und dann hatten wir auch, war wirklich dann toll, wir sind dann mit dem, von Bozen aus, mit dem Schnellzug auf Rom gefahren. Das ist wirklich eindrücklich, dieser italienische Schnellzug. Einmal runter den Stiefel. Man ist wirklich fast gleich schnell wie mit dem Flugzeug. Wenn man sonst die italienische Bahn kennt, staunt man nur noch, wenn man diesen Schnellzug erlebt. Ich habe mich gefreut auf diese Begegnung. Ich war da mit meinem Vizemagister, mit Pater Ulrich, auf dem Weg. Ich hatte die große Chance, weil wir alleine waren, waren wir zu zweit in der Generalkurie. Die Generalkurie von unserem Orden ist gerade hinter dem Vatikan auf diesem Hügel. Das Gebäude ist nicht so speziell. Historisch gesehen war unsere Generalkurie bei der Schreibmaschine in Rom. Aber dort haben große Teile des Klosters, Faschisten waren in Italien, beschlagnahmt und da ihr großes Denkmal hingesetzt. Es ist hinten nur noch praktisch die Kirche zu erhalten. Und als Gegenzug haben wir dann dieses Baustück hinter dem Vatikan gekriegt, in Nähe. Dann geht es an der Mauer lang hoch und sieht dann über die vatikanischen Gärten von unserer Generalkurie. Wirklich ein schöner Ort, es waren auch tolle Begegnungen. Wir begeistern immer die Begegnungen vom Weltorden, das war in der Generalkurie halt wirklich Da hast du Franziskaner aus wirklich der ganzen Welt, die dort in der Kurie arbeiten oder zu irgendwelchen Terminen kommen. Also wirklich für mich auch eine Bestätigung, dass der franziskanische Orden meine Heimat ist. Es ist wirklich diese weltumspannende, die Kirche hat. Das ist mir auch erst mit dem Ordeneintritt. Man redet immer von Weltkirche. Aber die meisten Leute nehmen diese Weltkirche nur bei der Kollekte wahr. Oder vielleicht, weil dank der Weltkirche sie noch einen Priester haben im Ort. Aber dann wirklich diese Weltkirche zu erleben, auch dass die Kirche mehr ist als diese Kirche, die wir vor Ort kennen. Dass es auch in der Welt Regionen gibt, wo die Kirche am Aufblühen ist, viele Berufungen sind. Nicht so wie in Europa, wo immer der Berufungsmangel Thema sind oder immer die Thema ist, wie viel will man sich der Welt anpassen, wie viel nicht, dieser Spagat und so. Auf wirklich eine andere Kirche zu erleben, aber auch andere Ordensleute, andere Schwerpunkte auch im franziskanischen Sein zu erleben. Das begeistert mich immer an diesen großen Treffen, die wir immer wieder haben. Und das war meine erste große Begegnung, war jetzt wirklich in der Generalkurie, wo ich das da erleben durfte. Und zur Zeit halt auch und zeitgleich eben die Weltkirche mit diesen Novizen und Seminaristen, die praktisch aus der ganzen Welt an dieses Treffen gekommen sind. Das waren mehrere tausend junge Ordensleute und Seminaristen. Das Traurige war, aus dem deutschen Sprachraum waren wir 10. Es waren die Seminaristen von Augsburg waren da, wenn mich nicht mit alles täuscht, und die OMI, das ist also eine marianische Ordensgemeinschaft, waren auch dabei. Und ein paar Einzelne, aber waren knapp 10 deutschsprachige. Das fand ich etwas enttäuschend. Ich habe gehofft, ich lerne dann aus anderen Orten und seminaristen Leute kennen. Die Seminaristen von Brixen waren auch mit dabei, aber die sind nicht mit der deutschen Sprachgruppe mitgegangen. Die haben halt ausgenutzt, dass sie zweisprachig sind und haben sich den Italiener angeschlossen, wo für sie halt interessanter war. Da hatten auch Katechesen vom Papst Franziskus. Der Inhalt war wirklich von der Katechese, dass wir in unserer Welt das Problem haben, dass wir alles offen halten wollen. Wir machen alle Türen auf, wir wollen alle Optionen offen lassen, aber entscheiden uns nie für was. Und dieses Nie-Entscheiden ist eine falsche Freiheit. Die Freiheit besteht darin, dass man als junger Mann oder junge Frau soll man rumschauen. Man soll durch den Gang gehen, man soll in die Türen reinschauen, man soll sich irgendwann entscheiden, in einen Raum zu gehen und man soll sich irgendwann entscheiden, diese Tür zu schließen und zu einem späteren Zeitpunkt diesen Schlüssel auch wegzuwerfen und weiterzugehen. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft hat das Problem, dass sie oft im Gang stehen bleibt, aus lauter Panik irgendeine Option zu verpassen und somit nie eine Option wahrnimmt oder das, was sie wahrnehmen, einfach Schicksalsschläge sind, aber keine bewussten Entscheidungen. Entscheidungen kann man rückgängig machen, aber es sollte keine Option sein, sondern einfach eine Notlösung, sondern man muss mal entscheiden und vorwärts gehen. Klare Entscheidungen führen zur Freiheit. Das war einer der Impulse, der mich sehr eindrücklich beeindruckt hat von Papst Franziskus. Es waren auch die großen Messen im Petersdom. Wir hatten tolle Führungen im Dom, schön, und diese Gemeinschaftssachen wirklich. Weltkirche zu erleben, tut vor allem uns gut, weil wir oft mit unseren Problemen hier in der europäischen Kirche so vereinnahmt sind und uns so wichtig nehmen, aber weltweit betrachtet sind wir nicht wichtig. Das auch zu erkennen und das in Demut auch anzunehmen. Auch neben der weiteren Ausbildung und so, unserer Novizenmagister, war es wichtig, dass wir auch die Kultur in Südtirol kennenlernen. Wir waren an mehreren großen Gottesdiensten. Was man in Südtirol wirklich schätzen muss, sie können Liturgie feiern. Die Liturgien im Brixener Dom, diese Hochämter mit Bischof und Prozession, alles was dazugehört, ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz so erleben kann. Okay, auch bei Ihnen sind die Seminare leer und es ist vieles ist für Folklore, aber es ist trotzdem eindrücklich, wie Sie diese großen Hochämter feiern. Auch diese Mehrsprachigkeiten, Ihr Bischof zum Teil wirklich die Liturgie viersprachig gehalten hat, in den drei Landessprachen von Südtirol, und die wichtigen Elemente, um keine Sprachgruppe zu bevorzugen, hat er immer auf Lateinisch gemacht. Es ging dort vor allem darum, die universale Kirche, dass keine Sprache wichtig ist, sondern wenn man Lateinisch nimmt, kann man sagen, das ist altgebacken, aber Lateinisch hat einen Vorteil. Lateinisch ist eine, in Klammern, tote Sprache. Kein Volk spricht mehr Latein. Das heißt, wenn man Latein spricht, bevorzugt man keine Volksgruppe. Es ist, durch das es eine tote Sprache ist, was etwas brutal klingt, vielleicht auch nicht das richtige Wort, ist es eine neutrale Sprache. Wenn man Englisch nimmt oder Französisch oder andere Universalsprachen, bevorzugt man immer eine Gruppe. Bei Latein, durch das, dass es eben, es gibt lateinische Sprachen, aber es gibt kein Land mehr, das Latein spricht, bevorzugt man keine Sprachgruppe. Und das muss sich auch in Südtirol, diese Gedanken lernen, der Vorteil von Latein. Und Latein hat auch einen großen Vorteil. Man muss nicht alles verstehen, wenn man in der Liturgie vertraut ist, weiß man, was wo kommt. Und man kann Latein einfach mitlesen. Es ist eine Sprache ohne Ausspracheregeln. Ja, Französisch mitlesen, ich finde Französisch eine wunderschöne Sprache. Aber ohne ein größeres Studium der Aussprache dieser kann man Französisch nicht mitlesen. Auch schon in Italien ist das ein Problem. Italienisch mitlesen ist nicht ganz so einfach, weil man gewisse Buchstabenkombinationen im Deutsch halt nicht kennt. Und das ist der Vorteil von Latein. Das war eine Erkenntnis meiner Zeit in Brixen. Was auch sehr schön war, wir hatten in Kaltern sogenannte Familienkatechesen. Das heißt, wir haben dort mit ein paar Leuten auch außerhalb vom Orten angeboten, dass ganze Familien kommen können. Und wir haben in verschiedenen Gruppen, vom Kleinkind bis zum Teenager, verschiedene Module angeboten, wo die einen Tag lang auf ihrem Niveau Katechese bekommen haben und zeitgleich auch für die Eltern. Wie oft ist es für Familie sehr schwierig, sowas zu besuchen, weil halt entweder ist es für die Kinder oder ist es für die Eltern. Wenn es für die Eltern ist, machen wir mit den Kindern. Was nur mit den Kindern ist, ist es auch für die Eltern, es ist kindergerecht, es ist toll für die Kinder, aber die Eltern nehmen ja auch nicht so viel mit. Und das war der Vorteil. Und in Kaltern hatten wir eine große Infrastruktur im Kloster. Und Kaltern, die meisten kennen es auf Ferien, man ist im Sommer relativ sicher, dass es nicht regnet. Und das ist für die Planung sehr angenehm mit Kindern. Ja. Klöster haben einen großen Vorteil. Der Garten ist mit einer großen Mauer eingehakt. Das heißt, wenn man die Türe zumacht, gehen keine Kinder ab. Ja, das ist einfach zum Kinderhüten. Klöstergärten sind auch praktisch für Kinder. Sie können nicht weg. Eben, es ist immer schwierig, über was zu reden, wo das Herz voll ist. Meine Liebe ist Gott, ist der Orden. Und wo das Herz voll ist, da kommt halt viel raus. Das waren jetzt einfach ein paar Eindrücke. Es gab noch viel mehr von meiner Noviziatszeit, von Begegnungen, aber auch von Gotteserfahrungen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Teil mitgeben. Ich bin dann wieder zurückgekommen, wieder am 8.9., das ist so mein Kerndatum in meiner Berufung, Maria Geburt, ganz Mensch sein auf dieser Welt, mehr will Gott von uns gar nicht, um heilig zu werden. Wo will ich jetzt die Erzählungen von meiner Noviziatszeit beenden? Wir machen in der nächsten Sendung, geht es dann um die Zeit im Juniorat und wie diese Ausbildung dort aussieht.
Herzlichen Dank, Bruder Martin Barmettler, für die Einführung in die Zeit bei dir des Noviziats in Brixen. Das war hochspannend. Wir haben wieder sehr viel gelernt. Herzlichen Dank. Und Radio Gloria wünscht dir und der ganzen Gemeinschaft einfach reicher Gottessegen. Und wir freuen uns auf die Sendung über das Juniorat. Und ja, alles Gute.
Danke, euch auch alles Gute und Gottes Segen.
Das war die Sendung mit Bruder Martin Barmettl aus der Mariaburg in Nevels. Er hat über seine Zeit in Brixen im Noviziat gesprochen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Sendung nochmals anhören möchten, dann können Sie das unter Podcast oder Sie können im Studio in Balbek eine CD bestellen. Und so verabschiede ich mich von Ihnen. Wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.